Das Buch mit dem Titel Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, das einen Vers aus dem Prediger Salomo aufgreift, wurde Ende April veröffentlicht. In der zweiten Maiwoche stand es bereits auf den Bestsellerlisten. Die Literaturbeilagen, die noch nie freundlich zu mir gewesen waren, attackierten mich diesmal doppelt hart. Einige Kritiker verstiegen sich zu der Behauptung, ich nutze den Wirbel in der Presse um das Verschwinden meiner Frau aus, um noch mehr Geld zu scheffeln. Doch auch diesmal erreichte die negative Kritik nur, dass mein Buch noch mehr Verbreitung fand. Meine treuen Leser kauften es sowieso und diejenigen, die meinen Fall bereits vergessen hatten, erinnerten sich wieder daran und kauften das Buch, weil sie auf meine Version von Esthers Verschwinden gespannt waren. Da das Buch nicht davon handelte, sondern eine Hymne an die Liebe war, würden sie bestimmt enttäuscht sein und den Kritikern zustimmen. Marie, der ich den Text gab, bevor ich ihn an den Verlag schickte, reagierte so, wie ich es erwartet hatte. Anstatt neidisch zu sein oder zu sagen, ich solle meine Seele nicht derart entblößen, ermutigte sie mich, weiterzumachen und freute sich über meinen Erfolg. Was mir übrigens an dem Buch am besten gefällt, ist, dass du deiner Ex-Frau nie die Schuld zuweist und dir selber auch nicht. Ich habe gelernt, meine Zeit nicht mit so etwas zu vergeuden. Das ist sehr gut, denn das Universum übernimmt es, unsere Fehler zu korrigieren. Willst du damit sagen, Esthers Verschwinden sei eine Art Korrektur? Ich glaube nicht an die heilende Kraft des Leidens und des Unglücks. Leid und Unglück gehören zum Leben, aber sie sollten nicht als Strafe gesehen werden. Meistens zeigt uns das Universum, dass wir auf dem falschen Weg sind, indem es uns wegnimmt, was uns am wichtigsten ist. Unsere Freunde. Ich habe kürzlich etwas herausgefunden, Marie. Die wahren Freunde sind diejenigen, die bei uns sind, wenn etwas Gutes geschieht. Die falschen Freunde sind diejenigen, die nur in schwierigen Zeiten auftauchen, mit diesem solidarisch traurigen Gesicht, weil ihnen unser Leid in ihrem eigenen Elend als Trost dient. Während meiner Krise im vergangenen Jahr sind verschiedene Leute, die ich nie zuvor gesehen habe, bei mir erschienen, um mich zu trösten. Ich hasse das. Ich bin aber doch auch eine von diesen Personen. Und ich bin dankbar, dass du in mein Leben getreten bist, Marie. Danke mir nicht zu früh. Unsere Beziehung ist noch nicht stark genug. Allerdings überlege ich manchmal, ob ich nicht nach Paris ziehen oder dich bitten soll, nach Mailand zu übersiedeln. In deinem wie in meinem Fall wäre das für die Arbeit unerheblich. Du arbeitest immer zu Hause und ich in ständig wechselnden Städten. Möchtest du das Thema wechseln oder sollen wir weiter über diese Idee reden? Ich möchte das Thema wechseln. Also gut. Dein Buch ist sehr mutig. Mich überrascht allerdings, dass du den Jungen niemals erwähnst. Er interessiert mich nicht. Aber natürlich interessiert er dich. Natürlich fragst du dich immer wieder, warum hat sie sich für ihn entschieden? Das frage ich mich nicht. Du lügst. Willst du von mir hören, dass ich ihn hasse, weil er mir die Frau weggenommen hat? Nein, ich möchte hören, dass du ihm verziehen hast. Das kann ich nicht. Wenn du ihm nicht verzeihst, wirst du ewig an das Leid denken, das er dir zugefügt hat. Die Energie des Hasses wird dich nirgendwo hinführen, aber der Energie der Vergebung, die sich durch die Liebe offenbart, wird es gelingen, dein Leben positiv zu verändern. Jetzt redest du wie eine tibetische Meisterin. Du trägst noch immer den kleinen Jungen in dir, der weinte, wenn seine Eltern es nicht sahen, der in der Schule der körperlich Schwächste war. Du trägst noch immer die Narben der Ungerechtigkeiten, die dir in deinem Leben zugefügt wurden. Wer hat dir gesagt, dass es so war? Ich lese es in deinen Augen noch. Was hast du davon? Nichts als Selbstmitleid, weil du dich als ewig Unterlegenen, als Opfer fühlst. Oder du verfällst ins Gegenteil, führst dich auf wie ein Rächer, bereit, es denjenigen, die dich verletzt haben, doppelt heimzuzahlen. Findest du nicht, dass du deine Zeit vergeudest? Als ich auf die Menge schaute, die sich in einem dieser Megastores auf den Champs-Élysées zu einer Signierstunde versammelt hatte, dachte ich, wie viele dieser Menschen haben wohl das Gleiche erlebt wie ich mit meiner Frau? Sehr wenige, vielleicht ein oder zwei. Aber dennoch würde sich die Mehrzahl mit dem identifizieren, was im Buch stand. Schreiben ist die einsamste Tätigkeit der Welt. Alle 2 Jahre setze ich mich vor den Computer, schaue auf das unbekannte Meer meiner Seele, sehe, dass es dort ein paar Inseln gibt. Gedanken, die so weit gereift sind, dass sie erforscht werden können. Dann besteige ich mein Boot namens Sprache und halte Kurs auf die nächstgelegene Insel. Unterwegs gelange ich in Strömungen, Winde, Stürme. Aber ich rudere immer weiter, bis zur Erschöpfung, bis ich merke, dass ich von meinem Kurs abgekommen bin und dass die Insel, zu der ich unterwegs war, am Horizont nicht mehr zu sehen ist. Aber zurück kann ich nicht. Ich muss irgendwie weiter rudern. In diesem Augenblick gehen mir grauenhafte Szenen durch den Kopf, zum Beispiel die, dass ich den Rest meines Lebens damit zubringen könnte, über frühere Erfolge zu sprechen oder dass ich junge Schriftsteller erbittert kritisiere, nur weil ich selber nicht mehr den Mut aufbringe, eigene neue Bücher zu publizieren. Ich merke, jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, wiederholt sich derselbe Prozess. Morgens wache ich um 9 auf, bereite mich gleich nach dem Frühstückskaffee an den Computer zu setzen. Ich lese die Zeitungen, mache einen Spaziergang, gehe in die nächste Bar, um mit den Leuten zu reden, kehre nach Hause zurück, starre den Computer an. Nun ist es bereits Mittagszeit. Eigentlich hätte ich seit 11 schreiben sollen, aber jetzt brauche ich etwas Schlaf. Wache um 5 Uhr nachmittags auf, schalte endlich den Computer ein, will meine E-Mails durchsehen. Da fällt mir ein, dass ich ja mein Modem zerstört habe und mir darum nichts anderes übrig bleibt, als in den nächsten Ort und dort ins Internetcafé zu gehen. Aber sollte ich nicht, nur um mein Gewissen zu beruhigen, vorher mindestens eine halbe Stunde lang schreiben? Ich beginne aus Pflichtgefühl. Aber plötzlich übernimmt es mich und ich kann nicht mehr aufhören. Die Hausangestellte ruft mich zum Abendessen. Ich bitte sie, mich nicht zu unterbrechen. Eine Stunde später ruft sie mich wieder. Ich habe zwar Hunger, aber eine Zeile, einen Satz, eine Seite muss ich noch schreiben. Als ich mich an den Tisch setze, sind die Speisen kalt. Ich schlinge sie hinunter und eile zurück an den Computer. Jetzt bin nicht ich es mehr, der alles kontrolliert. Die Insel enthüllt sich mir. Ich gehe ihre Wege entlang, als schöbe mich etwas an. Ich begegne Dingen, an die ich nie zuvor gedacht habe, die ich mir nie hätte träumen lassen. Ich trinke eine Tasse Kaffee und noch eine. Und erst um 2 Uhr morgens, als mir vor Müdigkeit die Augen zufallen, höre ich mit dem Schreiben auf. Ich gehe zu Bett, mache mir noch eine Stunde lang Notizen zu den Dingen, die ich im nächsten Absatz benutzen will, die sich aber immer wieder als vollkommen nutzlos erweisen. Das Notieren dient nur dazu, meinen Kopf zu leeren, bis der Schlaf kommt. Ich gebe mir selber das Versprechen, am nächsten Tag schon um 11 anzufangen. Doch der nächste Tag verläuft wie der Tag zuvor. Spaziergang, Plausch in der Bar, Mittagessen, Schlafen, schlechtes Gewissen, Wut, weil ich das Modem kaputt gemacht habe. Ich zwinge mich zur ersten Seite und so weiter und so fort. Plötzlich sind 2, 3, 4, 11 Wochen vergangen. Ich weiß, dass das Ende kurz bevorsteht. Ein Gefühl von Leere überkommt mich. Das Gefühl, etwas in Worte gefasst zu haben, was ich hätte für mich behalten sollen. Aber jetzt muss ich bis zum letzten Satz durchhalten. Und ich schaffe es. Und jedes Mal wieder stelle ich überrascht fest, dass andere Menschen zugleich mit mir auf der Suche nach derselben Insel sind und sie im Buch finden.